del ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, wunderschönen guten Abend, hier wieder live aus Aschersleben, aus dem Funkstudio von Radio HBW. Unser Thema heute ist Hypnose und wir haben uns zum Thema Hypnose einfallen lassen. Wir behandeln mal das Thema Sucht, wie das zustande gekommen ist. Das werden wir gleich erfahren, denn wir haben heute einen Studiogast hier. Zu Gast ist René Wendt. Wunderschönen guten Abend, lieber René.
Ja, schönen guten Abend, lieber Thomas. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, ich freue mich, dass du heute hier auch bist. Und das ist ja so zustande gekommen. Ich sollte ja aufgrund meiner Zahnarztpraxis mein Rauchen reduzieren bezüglich einer OP und so weiter. Und da hat man mir eine Hypnose auch als Alternative angeboten. Und so sind wir zusammen gekommen. Ich habe mich bei dir vorgestellt, brav wie ich so bin. Mein Name ist Thomas Rettig von Radio HBW. Und warst du, glaube ich, so ein bisschen verwirrt. Und sagst, wollen Sie jetzt zu mir zur Therapie oder rufen Sie als Radio für eine Radiosendung ein? Und ich
ja,
so
genau.
Und ich so nee, jetzt wegen einer Therapie, aber im Hinterkopf habe ich dann abgespeichert, der ist bereit in mein Studio zu kommen und heute ist es soweit und da möchte ich mich einfach mal bei dir bedanken.
Ja, sehr schön, gern geschehen.
Weil Hypnose ist ja ein Thema, was interessant auch hilfreich sein kann, aber ich glaube, die Menschen haben auch Ängste, vielleicht, was ich draußen so höre, zu einer Hypnose zu gehen, warum und wie und was und wie das alles zusammenhängt. Deswegen bist du heute hier, um da vielleicht auch Ängste zu nehmen, um auch Licht ins Dunkel zu bringen und wie gesagt, getreu unserem Motto, das kommt mir alles so ein bisschen, man hört es ja im Intro, das Spanische, es kommt uns ein bisschen spanisch vor. Und deswegen bringen wir ja auch immer so Licht ins Dunkle. Und ja, erzähl mal so ein bisschen was zu deiner Person, was dich auch so befähigt, sage ich jetzt mal, eine Hypnose, eine therapeutische heißt das, glaube ich, ne?
Ja, medizinische.
Oder medizinische Hypnose. Wie du dazu gekommen bist.
Okay, naja, das ist eine, in Kurzform zusammengefasst kann ich das so sagen, das ist eine Berufung geworden, so von Beruf zu Berufung. Eigentlich war ich mal früher, mein erster Beruf war Klempner.
Wie ich?
Ja, wie du, Thomas.
Gas, Wasser, Sanitär auch?
Ach, das wusste ich nicht, nein, ja, war ich auch.
Ja, gut.
Ja, genau. Und darin habe ich auch sehr gerne gearbeitet. Vor allen Dingen hat mir das schon der Spaß gemacht, so der Kontakt mit den Menschen, so im häuslichen Bereich, also im Kundenservice-Bereich, genau. So Kleinreparaturen und so. Das hat mir mehr Freude gemacht, als auf Großbaustellen da rumzuhängen und zu rackern. Ja, und da habe ich eine ganze Menge Taler gespart, wo andere vielleicht schon Häuser gebaut haben und Familien gegründet haben in dieser Zeit. Und irgendwann kam dann das Schicksal, führte dazu, dass ich, durch den Tod zweier Familienmitglieder, die kurzfristig hintereinander gestorben damals, dass ich mir eine Auszeit gebraucht habe. Und so bin ich dann 1997 auf eine Weltreise gegangen, mit meiner damaligen Freundin zusammen. Und wir hatten keine Ahnung, wie lange das so dauert. Wir dachten vielleicht ein Jahr, wir nehmen uns mal eine Auszeit. Und daraus wurden aber dann 2,5 Jahre. Mhm. Und das war dann doch viel Zeit, um sich selbst ein bisschen besser kennenzulernen, das Leben von der anderen Seite zu sehen. Ne? Es brachte eine äußere Neuorientierung eben im Sinne einer neuen Berufung und es brachte eben doch viele innere neue Ansätze, zum Beispiel durch das Lernen der Meditation, kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Mhm. Ja, und so habe ich dann, als ich zurückkam 2000, habe ich mich dann an die ja, mal umgesehen, so im Markt, was man so machen konnte. Und dann kam mir so diese Idee mit dem Heilpraktiker. Und dann habe ich als erstes eine Ausbildung gemacht bei den Paracelsus-Schulen in Leipzig zum Heilpraktiker für Psychotherapie. Und 2004 hatte ich dann die Praxis auch schon eröffnet. Mein Praxismotto war dann, alles verändert sich, wenn wir uns verändern. Das heißt, wenn ich mich verändere, weil ich genau diese Veränderung auf der Reise eben auch erfahren habe, am eigenen Körper im positivsten Sinne, im eigenen Geist im positivsten Sinne, habe ich viel mehr Frieden gefunden mit meiner Vergangenheit, mit all den Dingen, die da offen geblieben sind, hatte ich einfach mal Zeit, die Fragen zu Ende zu denken. Ja, und dann ging es so Schlag auf Schlag. 2004, wie gesagt, die Praxiseröffnung. Und dann war ich erstmal nur auf der Gesprächspsychotherapie-Ebene unterwegs mit den meisten meiner Patienten. Und ich wurde auch sehr gut angenommen in unserer Stadt Dessau, aus der ich komme. Und 2006 entschied ich mich dann noch für die Hypnose. Durch eine eigene Erfahrung auf einer Weiterbildung, die so angeboten wurde zum Reinschnuppern, habe ich mich selbst dann mal hypnotisieren lassen. Und das war also unglaublich, das hat mich so bewegt. Der Mann, der mich damals hypnotisiert hatte, hat es geschafft gehabt, mich wirklich in sehr weit zurückzuführen in meinem Leben, eine Rückführung mit mir gemacht und die Ursache für ein Thema gefunden. Und das war innerhalb von einer Stunde. Und da war ich so von überzeugt, dass ich gedacht habe, okay, dann suchst du dir hier eine Ausbildung. Also jemanden, der das anbietet. Und ich fand dann eine passende, weil gegenüber den Heilpraktikern sind nicht alle Hypnoseschulen so aufgeschlossen, ne? Aber das Zentrum für angewandte Hypnose von Götz Rinnertz aus Mainz, die waren offen dafür und hatten zeitnah, denn 2006 eben die erste Ausbildung auch in den neuen Bundesländern angeboten, damals in Leipzig. Okay. Und die vollzog ich dann, ging dann 2 Jahre und es wurde also immer spannender, je mehr ich da eintauchte. 2008 hatte ich das dann abgeschlossen und hab dann angefangen damit zu arbeiten, hab aber auch gemerkt, dass da noch viele Bereiche sind, wo ich noch Grenzen hatte, wo mir noch ein bisschen Werkzeug fehlte in meiner Werkzeugkiste. Im Klempner-Jargon so gesagt.
Genau.
Ne?
Genau.
Ist es heute noch so für mich, dass das wie so eine Werkzeugkiste ist. Die Hypnose-Ausbildung hat eine ganze Menge Feinmechaniker-Werkzeug mir an die Seite gestellt. Ne? Und ja, 2015 habe ich dann die nächste Ausbildung absolviert für die Kinder- und Jugendhypnose, sehr speziell gewesen, auch nochmal 2 Jahre, über viele Module hinweg. 2018 habe ich dann als Abschluss noch den Abschluss für die Traumatherapie mit Hypnosen gemacht und ja, damit war das Hauptpaket der Hypnoseausbildung abgeschlossen. Ging also über 12 Jahre hinweg und ja, ich denke, dass ich da jetzt ganz gut aufgestellt bin mit 2015 und habe ich dann noch die Atemausbildung gemacht, also so eine Ausbildung zum Atemkursleiter in mit dem ich also auch noch für die Trance, die Hypnosen stellenweise auch sehr gut vertiefen kann. Aber nicht nur dafür, ich bin auch gleichzeitig seit 22 Jahren meditiere ich und habe auch noch eine Ausbildung gemacht als Meditationslehrer. Mhm. Ja, das ist soweit der Werdegang bis heute. Und habe viel Freude damit und komme jede Woche wieder neu in Staunen über die Möglichkeiten und dann die Grenzen der Hypnose, dieses besonderen Werkzeugs. Ja. Mhm. Bleiben wir mal bei der Metapher des Werkzeugs.
Hatte auch mal ein Therapeut zu mir gesagt, Mensch, Herr Rittig, Sie haben eine riesen Werkzeugkiste. Sie müssen die nur aufmachen, als ich so in den dunkelsten Zeiten war. Ja. Und ich habe dann auch im Kopf, habe ich die Werkzeugkiste meines Opas aufgemacht, der war auch Klempner. Und hab die gesehen und hab mir dann für mich gedacht, ja, hatte ich ja schon alles.
Okay.
Also das hat mich da auch nicht, also in dem Moment auch nicht viel weitergebracht. Also diese Werkzeugkiste, die ich bis dahin hatte, das hatte ich, ich hatte ja damals auch so ein Burnout. Und das, was alles in dieser Werkzeugkiste drin war, hatte ich schon alles. Und ich glaube, in dem Moment war es vielleicht nicht so gut, weil wir konnten jetzt erstmal nicht weiterarbeiten, aber es hat eins bewirkt, ich habe mir neue Aufgaben gesucht. Mhm. Und ich glaube, wenn man mal so ein Burnout hatte und das Gleiche wieder macht, dann gerät man ja oder ist die Wahrscheinlichkeit, wieder in einen Burnout reinzukommen,
sehr hoch.
Sehr hoch, sehr, ne?
Ja, ja.
Und ja, das musste wahrscheinlich bei mir so sein, aber schon spannend. Wir wussten jetzt wirklich beide vorher nicht, bis eben richtig so, also schon Klempner hatte ich gelesen, aber hatte ich da jetzt gar nicht so die Gewichtung drauf, aber das ist ja doch sehr ähnlich. Also so diese Großbaustellen mochte ich auch nicht. Mhm. Und aber so war dann bei der Gebäudewirtschaft und so die kleinen Reparaturen und unter den Menschen so, wir sind ja auch ein ähnliches Alter und damals, wenn da so ein so über Wochen so ein Spülkasten, so ein Hochhängender gepfiffen hat, das war ja schon grausam.
Ja.
Ja, und wenn du da hingekommen bist und mit ein paar Handgriffen da irgendwo was gerichtet hast, diese Freude in den Augen der Menschen zu sehen, das war für mich damals auch so ein so eine Freude halt.
Ja, hat mir auch Spaß gemacht, dieser Bereich so. Mhm. Im Kundenservice.
René, jetzt haben sich zwei, drei Fragen aufgerufen. Ich meine, du sagtest, du hast die Ausbildung gemacht in als Heilpraktiker. Mhm. Das muss man ja auch selber bezahlen.
Ja.
Genau. Und die Hypnose-Ausbildung wahrscheinlich auch.
Ganz und gar, voll und ganz, ja. Ja. Es sind doch wenig Heilpraktiker damals in der Ausbildung gewesen, weil es halt auch sehr kostenintensiv ist. Aber aufgrund dessen, dass ich jetzt kein eigenes Haus gebaut habe, keine Kinder habe bis heute, ich bin kinderlos und es ist auch in Ordnung so, ich bin damit auch im Frieden. So hatte ich also auch viel Geld sozusagen übrig für genau den Bereich und da eben auch immer weiter reingesteckt in meine eigene Bildung.
Mhm. So. Es sind ja jetzt nur zwei Sachen. Ich meine, ich kenne ja auch viele Eltern, die sagen, ja, mein Kind, ich habe jetzt endlich was für mein Kind, ne? Die möchte jetzt Heilpraktiker oder eine Heilpraktikerschule oder sonst irgendwas, welche Richtung man da auch immer. Das müssen wir aber bezahlen. Mhm. Sage ich, ja gut, kann man ja machen. Kann man machen. Nur wichtig ist es dann, das ist nicht einfach mal so.
Nee.
Du musst da schon eine Richtung, glaube ich, haben, ne?
Ja, ja, und das machst du nicht nebenbei. Also ist schon schwierig, wenn man jetzt hauptberuflich noch einen Beruf verfolgen muss und den zu 100% machen möchte und dann nebenberuflich und vielleicht noch Kinder schon zu Hause hat und dann eine Heilpraktiker-Ausbildung. Also ich ziehe meinen Hut und habe großen Respekt vor jedem Menschen, der das geschafft hat, so, der das so zweigleisig hingekriegt hat. Na, so eine Ausbildung, die braucht schon auch Jahre und mittlerweile sind die Verlockungen auch groß. Es wird im Internet angeboten, das in ein Jahr durchzuziehen. Man kann ja so auch, dass ich habe 3 Jahre mir Zeit genommen für diese Ausbildung, um wirklich den Stoff, den man dort also lernt, dann auch Zeit zu geben, sich im Innersten auch zu, ja, so, sag mal, fester Bestandteil des Wissens zu werden, sich immer wieder da reinzulesen, sich weiterzubilden und so, hängt mit viel Zeit. Und wenn man dann eine Familie hat und so, das alles parallel.
Mhm. Aber du würdest es trotzdem, wenn jetzt ein junger Mensch sagt, Mensch, das wäre jetzt so mein Ding und hat vielleicht auch ein bisschen Geld und vielleicht sagen die Eltern, okay, wir würden das auch ein bisschen mitfinanzieren, wie auch immer. Wenn es jemand wirklich machen möchte, diese Ausbildung, dann kann man das schon, also man muss aber dahinter stecken, ne? Weil es steckt ja wirklich Geld, was ich erstmal in die Hand nehmen muss.
Voll und ganz, das kannst du nicht darfst du auf gar keinen Fall unterschätzen. Das ist eine Riesenaufgabe, eine Riesenhausnummer, echt.
Also man sollte schon wissen, nicht einfach mal, ich mach das einfach mal so ja, ist
ja.
Es nicht.
Ja, Mutti und Vati bezahlen vielleicht und das Geld ist da und jetzt fange ich da an und dann wirst du ganz schnell während der Ausbildung dort im Bereich der Psychotherapie, also ich habe ja sozusagen den kleinen Heilpraktiker für Psychotherapie, wirst du ja auch direkt mit deinen eigenen Themen konfrontiert.
Mhm.
Und dann wirst du ganz schnell auch erkennen, wo du deine eigenen Baustellen hast.
Ja.
Also ich habe selber im Laufe meiner eigenen Ausbildung 60 Stunden auf einer Couch gelegen, auch eine eigene Therapie gemacht. Das war uns einfach so angeraten worden, auch, um eben die eigenen Hausaufgaben auch zu machen. Ja, und das war sehr, sehr hilfreich noch. Trotz, ich dachte, ich war schon, nach der Weltreise wäre ich schon vollkommen entspannt und gereinigt, aber ich war erstaunt, wie viel dann doch noch hochkam. So, ich bin aufgewachsen mit 3 Geschwistern und da sammelt sich was an.
Ich denke mal, diese Weltreise war so der Punkt, den du vielleicht in dem Fall brauchtest, um halt einfach erstmal offen zu werden für ein neues Thema, für ein anderes Thema und dann bereit zu sein, sich da auch mal so 60 Stunden auf die Couch zu legen oder diesen.
Du, davor waren, ich sag jetzt mal so, da waren die Hauptinteressen, waren Motorradfahren, Konzertbesuche, Partys, so, wenn man, also ich war über 30, Anfang 30, als ich die Ausbildung begann. Mhm. Ja, und ich war 27, als ich auf die Reise gegangen bin, so, auf die große Reise. Und davor war der Horizont wirklich klein. Das Reisen war schon immer mein Ding, so draußen zu Hause. Also ein bekannter Slogan aus dem Fernsehen, kennen viele wahrscheinlich so im Caravaning-Bereich, so wird es immer gerne. Also, aber das war schon immer meins, und Klobetrotten und so um die Welt reisen mit Rucksack und mit Motorrad oder mit dem Auto so in Europa rumfahren. Das war schon immer meine Leidenschaft da. Ja, und da hatte ich sozusagen, war ich noch gar nicht offen für den Bereich der Psychotherapie. Mhm. Also hätte mir jemand 97 gesagt, du solltest mal zum Therapeuten, solltest dich mal auf der Couch legen, denn
Das zeigt mir auf, dass es ja, also hier steckt ja Theorie, Lebenserfahrung und Praxis drin.
Ja.
Ja, und das ist es. Es ist ja nicht so, dass du mit einer Ausbildung zum Klempner 2 Jahre, oder was weiß ich, heute lernt man 3 Jahre oder wie auch immer, dass man dann irgendwo, da ist man noch nichts.
Genau, und worauf ich hinaus wollte, es war auch eben der Punkt der Lebenserfahrung, bevor du eine solche Ausbildung machst. Also man sollte nicht zu jung sein, man sollte nicht zu früh mit solch einer Ausbildung beginnen, denke ich. Weil, was ist es, wenn du nachher, sagen wir mal, mit 25 diese Ausbildung fertig hast und dann sitzt da ein Mann, der dein Opa sein könnte oder eine Dame, die deine Oma sein könnte, mit einer Depression vor dir?
Ja.
Ja, dann ist das sehr schwer als 25.
Schwierig, ja.
Weil du keine Lebenserfahrung oder wenig geringe Lebenserfahrung da in deinem abgespeichert hast und ja. Aber durch diese Reise habe ich halt viele, viele Menschen kennengelernt und jeden Abend, jeden zweiten Abend sitzt du an einem anderen Lagerfeuer, an einem anderen Caravanplatz oder Campingplatz oder in einem Backpacker oder so und hat viel, viel Möglichkeiten, Lebensgeschichten zu erfahren, Lebenswege zu sehen und zu hören. Das war schon eine sehr einprägsame Zeit für mich. Und Lebensschule, man sagt ja nicht ohne Grund, das Reisen ist die wahre Schule des Lebens.
Also quasi gesagt, eine Vorgeschichte vor der Ausbildung, die sehr breit gefächert, sehr offen war. Und das wollen wir jetzt hier einfach mal mit so auf dem Weg geben, dass es schon ratsam ist. Aber es sind halt eben auch Berufe oder Richtungen, wo man einfach auch mal sagen kann, ich kann auch mal vorher mal ein Jahr Bufti im Kindergarten gemacht haben oder dies und jenes. Das ist ja alles irgendwo Lebenserfahrung, die man irgendwo sammelt, die man dann später in sowas mit reinpacken kann.
Ja, na klar.
Ja, und weil ich erfahre das ja immer so, wenn ich mal so in einer Klinik bin, was sie schon so alles gemacht haben, sage ich, ja, deswegen bin ich heute so, wie ich bin, und ich glaube auch, dass ich ein reichliches Stück Erfahrung habe, aber das kommt eben davon, dass man eben auch viel unterwegs ist und mal nach rechts guckt, mal nach links guckt und auch mal über den Tellerrand hinweg guckt und dann geht da so, denke ich, jeder so seinen Weg, du dein, ich mein, und genau. Wichtig ist, dass man sich auch in die Augen schaut und dass man immer wertschätzend ist und das macht es auch so angenehm, dieses Gespräch jetzt hier.
Jeder gibt sein Bestes, immer. Das sage ich mir auch
selber. So sollte es sein.
Jeder gibt sein Bestes.
Ja.
Ob das immer das Beste für den Gegenüber ist, das ist dahingestellt, ja.
Gut. Das möchte ich jetzt erst also meine Klinikerfahrung erstmal nicht so ausweiten.
Nein.
Du hast Musik mitgebracht heute.
Ja.
Was hast du dir als erstes ausgesucht?
Den ersten Song, der hat mich während der Ausbildung gern begleitet, so 2007, so von Ich und Ich. Ich atme ein, ich atme aus.
Ja, und das Atmen haben wir ja auch erfahren, oder werden wir noch ein bisschen tiefer gehen nachher.
Gerne.
Ist auch ganz, ganz wichtig. Und ja, das spielen wir jetzt einfach mal. Ja, ich atme ein, ich atme aus. Eine schöne Brücke.
Die Brücke zum Atem, die Brücke zum Hier und Jetzt. Wann immer wir in Kontakt sind mit unserem Atem, sind wir im Jetzt.
Atem ist auch so eine Sache. Ich bin auch so ein Flachatmer.
Ja, ja.
Und ich habe schon mal so eine Atemtherapie während dem Klinikkontext mitgemacht. Und meine Thematik ist immer nur, ich bleib zu Hause nicht dran. Auch das ist meine Thematik. Aber es tat sehr gut.
Mittlerweile habe ich so viele Atemübungen gelernt, dass ich sie in jeder Alltagssituation anwenden kann. Ich habe wirklich eine Reihe von, sage ich jetzt mal, ein Gerüst von 10 Atemübungen, mit denen ich immer arbeite. Jeden Tag arbeite ich an mir selbst. Und der Atem ist ja auch für die Hypnose ein wunderbares Mittel, um den Geist zu beruhigen. Je ruhiger der Geist wird, desto ruhiger wird auch der Geist.
Ja. Die Thematik oder Problematik, wie auch immer man das sehen möchte, ist ja in dieser Schnelllebigkeit, in dieser Hetze der heutigen Zeit. Du musst schon sehr diszipliniert sein.
Ja, na klar.
Und ich kann mir das so vorstellen, also ich habe immer so mehrere Spuren im Kopf, also ich vergesse das dann auch immer. Aber wenn ich jetzt so zum Beispiel eine Familie habe, ne, oder ich gehe arbeiten und mache dies und mache jenes und habe Kinder und hast du da irgendwie so einen Tipp, wie man da so sich die Zeit dann nimmt oder wann man sich die nimmt?
Wann immer zum Beispiel ein Telefon klingelt oder eine SMS kommt, eine WhatsApp-Nachricht oder ähnliches kommt. Die Telefone stehen ja nicht still bei den Leuten um uns herum. Kann man sich zum Beispiel selber ein Zeichen geben, dass ich mir, bevor ich rangehe, bevor ich darauf antworte, einmal tief in den Bauch atmen. Nach Möglichkeit. Wenn es leicht geht, dann bis in den Bauch. Wenn es nur erstmal im oberen Bereich ist, im Brustkorb, dann ist es eben bis dahin. Aber einmal Kontakt aufnehmen zum Jetzt. Zum Atem im Hier und Jetzt. Bei mir sein, bevor ich das Telefon, den Hörer abnehme zum Beispiel. Oder auf die SMS oder die Nachricht da reagiere. Mir die zu Gemüte tue. Ich bin ja nicht so ein Freund von diesen ganzen Sachen.
Sei froh.
Ja, ich habe so das Gefühl, dass mein Leben, ich ein bisschen freier lebe dadurch.
Definitiv.
Ja.
Definitiv. Also ich kann mich noch dran erinnern, früher gab es bei uns im Viertel eine Telefonzelle.
Ich glaube, ich war in unserem Freundeskreis der Letzte, der ein Handy hatte. Also kam dann wirklich erst mit der Praxiseröffnung oder so 2004.
Genau.
War es dann, ja, glaubte ich zumindest zu der damaligen Zeit, jetzt brauchst du so ein Teil, jetzt musst du so ein Ding zulegen. Und habe ich dann auch bis dahin, bis 2004, hatte ich also auch nur der Festnetz zu Hause. Hat gereicht.
Ja.
Wenn ich darüber nachdenke, dass wir die ganze Weltreise null Telefon hatten, gar nichts, ne? Gar keinen Kontakt in vielen Bereichen waren und irgendwo in der Welt, wo das nächste Dorf 50 Kilometer weg war oder weiter. Also, aber das nur so nebenher, ja.
Ja.
Also immer wieder in den Atem zu kommen, egal ob ich zum Beispiel beim Spaziergang zum Bäcker frühmorgens oder auf der Hunderunde, ich habe ja selber auch einen Hund, bin ich immer aktiv beim Hund, bin im Hier und Jetzt mit meinem Hund, bin in Kontakt mit meinem Atem. Oder wenn man in einem Büro arbeitet, einfach nur der Weg vielleicht vom Arbeitsplatz zum Kopierer oder zum Faxgerät oder ähnliches kann man nutzen, oder der Weg zur Toilette kann man nutzen, um auf dem Weg dorthin ein paar Atemzüge bis in den Bauch hinunter zu machen. Immer wieder ins Jetzt kommen. Das ist prinzipiell schon eine sehr, sehr gute Prophylaxe für viele, viele Probleme, die sich darauf aufbauen, für die mit zu flachen Atem zusammenhängen. Alle Stress. Faktoren, alle Stresserkrankungen haben alle, die zu mir kommen, also wirklich 9 von 10, die vor mir sitzen, haben gar keinen Kontakt zu ihrem Atem. Die wissen gar nicht, wie sie atmen. Und schauen mich immer ganz verwundert an, wenn ich sie dann frage, wie atmen sie denn? werde, ja, kommt ein verlegenes Blick nach unten und dann sage ich, ist nicht schlimm, es ist völlig in Ordnung. Die meisten Menschen reagieren genauso wie Sie jetzt und versuchen Sie doch einfach mal ab jetzt, na, halt, lege ich immer die Hand auf den Bauch bei mir selber und bitte denjenigen, 1, 2, 3, den Gegenüber, der nimmt, das selber auch zu tun und dann dort hinzuatmen. Das ist die erste Stufe. Und die zweite Stufe ist dann, wenn man zum Beispiel auf der Couch liegt, abends im Fernsehen guckt oder Radio hört oder,
ja,
ja, oder nur liest, immer auch da immer wieder in Kontakt sein mit dem Atem und dann mal versuchen, doppelt so lange auszuatmen, wie man einatmet. Aber nicht zu sportlich, nicht zu zwanghaft, sondern, wenn ich jetzt 1, 2 Sekunden einatme, dann im 2, 3 Sekunden ausatmen.
Und das Schöne ist ja, das zu Hause kann man ja üben, da, ja, sieht's keiner, es lacht keiner.
Ganz genau, das verändert sehr viel. Alles verändert sich, wenn wir uns verändern. Hm. Das ist ja, wie gesagt, mein Motto in meiner Praxis und ja, es ist meine eigene tiefste Überzeugung und meine eigene tiefste Erfahrung.
Hm. Ja. Gut, jetzt haben wir das mit dem Atmen.
Genau, lass
Atmen.
Uns mal weiter schauen.
Genau. Was ist Hypnose, die Definition?
Naja, eine richtige Definition gibt es da nicht so wirklich.
Gibt's nicht?
Nein, es gibt so, man kann das so sagen, also im Grunde genommen zusammenfassen, Hypnose ist fokussierte Aufmerksamkeit auf die innere Welt der Gedanken und der Gefühle. Das kann ich während der Musik hören, wenn ich ganz intensiv in einer Musik bin, ja, im Theater sitze und mir ein Konzert anhöre, kann ich schon das Erlebnis einer Trance erfahren. Oder wenn ich eine Nachtfahrt mit dem Auto von Punkt A, von einer Stadt zur anderen Stadt über der Autobahn, 50 Kilometer oder so, und plötzlich bin ich da und denke ich, boah, man hat sich also 50 Kilometer sehr fokussiert, vielleicht nur auf das Fahren, auf diesen Scheinwerferkegel, darauf eingestimmt und dann verfällt man schon in einen leichten Trancezustand.
Das ist schon Trance, ja?
Ja, ein leichter Zustand, ja. Und mit der Hypnose wird es also dann auch mit Hilfe verschiedener Techniken wird es dann also noch verstärkt. Mhm. Alle Außeneindrücke werden in den Rücken, in den Hintergrund, bekommen keine Bewertung mehr. Na, man hört sie, aber man bewertet sie nicht mehr, den Lärm von der Straße. Oder, und dann geht es schon immer tiefer und tiefer und tiefer. Und dann öffnet sich die Welt der inneren Bilder, der Mythen,
Also ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass da vielen jetzt so die Haare zu Berge stehen, weil sie sagen, mit den ganzen Begriffen kann ich jetzt gar nicht anfangen.
Ach.
Und ja, schon, also doch, also ich bin ja viel auf der Straße unterwegs,
bin
auch so in Kliniken, das ist ja auch mal so für dich so ein Hinweis, viele sagen, so ein Schwachsinn, das ist ja Quatsch. Ich habe mich selber auch mal hypnotisieren lassen, ich find's kein Quatsch, ich wollte das damals wissen. Wie das funktioniert, was da funktioniert, weil ich kannte es ja auch nur aus dem Fernsehen, die schwebende Jungfrau, was weiß ich, das ist ja schwebt ja bei vielen noch so drin, die schwebende Jungfrau, das ist ein Schwachsinn oder diese Show-Hypnotiseure. Und es gibt ja verschiedene Hypnose-Arten und Formen.
Ja, genau. Beginnen kann man so mit eigentlich die klassische Hypnose, das ist die heute am meisten verbreitet ist, das sind also Formen von Suggestionshypnosen. Das heißt also, der Hypnotiseur hat eine Reihe von Suggestionen zusammengestellt, also von Sätzen, die das Ziel des Patienten verstärken, fokussieren, in den Mittelpunkt bringen oder in den Vordergrund bringen. Mhm. Und es gibt aber eben auch die Showhypnose, das ist so eine positive Manipulation, ist das schon, aber auch durch besondere Kenntnisse um Fokussierung von bestimmten menschlichen Eigenschaften. Hier ist zum Beispiel der Timon von Berlepsch, den kann ich sehr empfehlen, den habe ich mehrfach selber besucht und wenn man mal einen guten Showhypnose erleben will, dann macht das Spaß, dem dazu zu schauen. Das ist immer eine Zusammenarbeit von demjenigen, der da vorne will, also auf die Bühne kommt, der das wirklich mit sich machen lassen will. Mhm. Der hat also vollkommenes Vertrauen an den Therapeuten und an den Hypnotiseur, den Show. Der schaut uns in die Augen. Ich habe mich gemeldet, mehrfach gemeldet. Der hat mir die angeschaut und hat mich aber nicht genommen, weil er wohl irgendwie einen Verdacht hatte, nehme ich mal an, dass ich noch sehr kontrolliert bin. Also so ein Mensch bin, der nicht so schnell die Kontrolle abgibt. Mhm. Ja, und dazu sollte man dann schon bereit sein, wenn man auf so eine Showhypnose da dran teilnehmen möchte. Nichtsdestotrotz, wirklich sind manche von denen spektakulär und sind auch sehr, sehr gut. Hat aber mit unserem Thema gar nichts zu tun.
Genau.
Und das ist schon die erste, wie gesagt, die Suggestionshypnose, die eigentlich klassische Hypnose, stammt von dem Heilschlaf der Antike, wo die Menschen nach bestimmten Waschungen und bestimmten Ritualen in einen Tempel oder in einer Höhle sich niedergebettet wurden und der Hohepriester hat damals dann eben bestimmte heilsame Worte geflüstert oder über einen, ja, auf die Leute eben eingegangen. Und sie haben dort geschlafen und sind dann nach 1, 2, 3 Stunden oder manchmal sogar über Nacht, vielleicht am nächsten Morgen irgendwie ein wenig heiler oder geistig gereinigter, mit einem guten Gefühl wieder nach Hause gegangen. Ne? Mhm. Die dritte Form, das ist das, was wir an sich, ja, die ist die medizinische Hypnose. Hier geht es wirklich darum, ein aktives Arbeiten mit dem Wissen des Unbewussten. Ja, auf der einen Seite entweder problemorientiert, also wir suchen die Quelle eines Problems, oder lösungsorientiert, wir suchen Wege, die der Patient, der vor mir sitzt, mit seinen Möglichkeiten umsetzen kann. Und wir fragen dabei ganz konkret das Unbewusste. Wie wir das genau machen, sagen wir später noch ein bisschen.
Mhm. Ja.
Ja. Aber wir versuchen also das Wissen und die Kreativität des Unbewussten, des Patienten anzuzapfen. Ja. Mhm. Wir schauen genau, was hindert denjenigen, sein Leben zu verändern, zum Beispiel die Sucht loszulassen. Und was kann ihn unterstützen dabei?
Also es kommen ja sicherlich unterschiedliches Patientenklientel. Mhm. Einmal jemand, der sagt, ich suche etwas, weiß aber nicht was, kann ich mir vorstellen. Und es kommt jemand...
Das passiert selten.
Passiert selten.
Das passiert selten, Thomas. Die Leute, die zu mir kommen, haben in der Regel einen Leidensdruck.
Okay.
Die bringen ein Thema mit.
Die bringen ein Thema mit.
Ja, und sie suchen eine Antwort darauf. Sie haben das Gefühl, wie in diesem Song eben, sie stehen vor einem Rätsel und finden manche über Jahre und finden einfach keinen Ausweg.
Hm. Ja. Und dann gilt es ja einfach vielleicht mal die Hypnose als Therapieform zu wählen. Und deswegen machen wir das ja heute auch ein Stück weit, um auch Ängste zu nehmen und einfach mal zu sagen, okay, wenn ich mich jetzt auf die Suche begebe, wo gehe ich da hin? Also ich muss jetzt jemanden suchen, der
in medizinischer Hypnose ausgebildet ist.
Genau.
Ich möchte hier wirklich noch etwas nochmal kurz betonen, dass das ganz wichtig ist. Also die Showhypnose, haben wir gesagt, da geht es um Kontrollverlust, Kontrolle abgeben. Mhm. Ja, komplett abgeben. Ja. Wobei wirklich fantastische Leistungen entstehen können. Das ist jemand, der hat keine Ahnung oder keine tiefe Ahnung von Mathematik und kann im Kopf plötzlich bestimmte Sachen ausrechnen, die sind nicht abgesprochen vorher. Das weiß ich, das habe ich mehrere Leute gefragt, wie gesagt, nach den Shows. Und in der medizinischen Hypnose geht es darum, dass sie wirklich jederzeit behältst du die Kontrolle. Du kannst jederzeit die Augen öffnen, jederzeit mich ansprechen während der Hypnose, wenn dir plötzlich schwindelig wird oder irgendein inneres Bild auftaucht. Ich kann ja nicht hell sehen. Mhm. Ich kann ja nur das, ich stehe sozusagen immer einen Schritt neben dir. Direkt an deiner Schulter oder an deiner Seite oder, ne? Und ich kann nur darauf agieren, was du mir dann sagst, ne? Wenn du mir sagst, da taucht jetzt ein großer schwarzer Hund auf, dann werde ich dir helfen, also werde ich herausfinden, was brauchen wir jetzt, um dem schwarzen Hund aus dem Weg zu gehen. Mhm. Ja, was können wir jetzt machen? Bei Kinderhypnose zum Beispiel passiert das öfters mal, dass plötzlich dann der schwarze Hund auftaucht. Ja.
Okay.
Und wir reden also die ganze Zeit da miteinander. Das nennt man den Rapport. zwischen Patienten und Therapeuten.
Weil du gerade sagtest, bei den Kindern passiert das schon mal öfters. Haben die dann Angst vor einem Hund oder ist das so ein Synonym?
Das ist natürlich eine Projektion. Der schwarze Hund ist eine Metapher in allen vielen Märchen, in vielen Kulturen. So der schwarze Wolf, das ist ja bei uns auch so, ne? Der für das Böse steht. Für das, wovor das Kind erstmal Angst hat.
Ist ja auch
das Angst, die Angst sucht sich ein Bild.
Ja.
Passend zu dem jeweiligen Kontext, in dem das Kind lebt. Bei jemand anderem ist es vielleicht ein schwarzer Ritter.
Ja.
Oder eine Dark Vader. Ja. Aus dem galaktischen Bereich, ne? So eine Dark Vader Figur.
Ja. Okay. Ist ja vielleicht auch mal so ein, so eine, ja, informationsreiche Sache für Eltern, wenn das Kind vielleicht immer von irgendwas redet und das Elternteil weiß vielleicht gar nicht, was meint das Kind? Ja, das finde ich jetzt schon sehr hilfreich, dass das eine Metapher ist, wenn ein Kind immer von irgendwas redet.
Unbedingt, wenn ein Traum immer wieder auftaucht und der dem Kind Angst bereitet, also dann würde ich als Elternteil, als Therapeut den Eltern das empfehlen, dem Kind die Möglichkeit zu geben, darüber zu sprechen. Wenn sie es selber nicht können, dann nimmt jemand einen Therapeuten zu suchen, der sich mit solchen Dingen auskennt.
Mhm.
Ja, wirklich.
Okay.
Na, mal.
Ja, gut. Ja. Und ich sag mal, nochmal zu dieser antiken Hypnose zurückzukommen, was du da erzählt hattest, das kann ich mir schon gut vorstellen. Also wir haben uns ja gerade vorhin auch im Vorgespräch noch unterhalten über Sauna und so weiter, wo man dann halt einfach auch hinfährt und zur Ruhe kommt, diese Waschung dabei ist, sage ich jetzt mal. Und wenn da noch so entspannende Musik dazu ist,
dazu kam,
Musik, genau, und jemand noch vielleicht entspannt was sagt. Und das ist ja, wo man dann einfach, ich merke das ja auch, ich fahre ja auch einmal die Woche, weil es mir gut tut, wo ich dann, also ich kann das für mich jetzt nachvollziehen.
Ja.
Ja, ja.
Ich hoffe, die Hörer auch.
Ja, man muss ins Machen kommen, ja. Ich meine, ich fahre da jetzt nicht hin, weil ich jetzt Geld im Überfluss habe, sondern ich fahre da hin, weil ich einfach sage, es tut mir gut. Mhm. Ja, und kann das jetzt nachvollziehen.
Mhm, okay.
Okay.
Die Voraussetzung wirklich für die Hypnose ist immer echt der eigene Wille, also die Bereitschaft, dass ich da etwas verändern möchte. Egal, ob es jetzt um eine Sucht geht oder um etwas anderes. Ne? Mhm. Alle, die zu mir kommen, erstmal zur Hypnose ganz allgemein.
Ja, also bringt es nach wie vor jetzt nicht wenn jetzt nahe Angehörige sagt, jetzt geh doch mal, mach doch mal, das bringt nichts.
Das bringt nicht viel, nein. Also wenn dann jemand vor mir sitzt und sagt, mein Partner hat mich geschickt oder meine Partnerin hat mich geschickt und ich soll doch mal und ich müsste mal und na, dann frage ich häufig als erstes, wollen Sie die Veränderung? Oder möchte das Ihr Partner, Ihre Partnerin?
Ja.
Ja. So, und dann lasse ich die Frage so stehen. Lehne mich zurück, atme 2-3 Atemzüge. Und wenn er das nicht wirklich klar definieren kann, also aussprechen kann, er möchte schon die Veränderung oder sie, dann sage ich, ist es vielleicht gut, wenn Sie uns noch ein bisschen Zeit geben, also sich selber noch mal ein bisschen Zeit geben. Und wenn Sie soweit sind, machen wir einfach mal einen neuen Termin.
Ja.
Ja, ganz offen, weil das bringt nichts. Die Erfahrung hat mir gezeigt in den vielen Jahren jetzt, dass ich nichts gegen den Willen und das Recht nicht gegen das Unbewusste machen kann, auch nicht mit Hypnose. Die Leute gehen ja davon aus, dass ich irgendetwas mache mit der Hypnose. In Wahrheit tun sie es ja selbst.
Ja.
Ja, mit der Hilfe ihres eigenen Wissens, was im Unterbewusstsein abgespeichert ist, damit versuchen wir zu arbeiten. Und wenn da im Inneren sagt, boah, eigentlich will ich das gar nicht, dann geht da auch nichts. Und dann ist es schade drum für beide Seiten. Sowohl meine Zeit auch oder das Geld des anderen. Ne? Und dann kann er dann sagen, er war 3-mal hier bei mir und hat ja nichts gebracht. Oder
und das finde ich dann fatal und schade.
Ja,
ist ja es, weil ist ein, es. Eine negative Meinung ist ja schneller verbreitet als wie, sage ich jetzt mal, eine positive oder 10 positive.
Ja.
Ja, und das ist, finde ich, sehr, sehr schade. Und das möchte ich einfach jetzt auch nochmal hier durchs Mikro nach draußen sagen. Wir haben jetzt gerade erfahren, wie gesagt, wer das möchte, sich damit beschäftigt hat und sagt, ich möchte es, ich will das jetzt.
Genau.
Und dem kann man helfen?
Der wirklich eigene Wille, dem kann man helfen.
Allen anderen ist es wirklich, hören Sie da nicht drauf, wenn jetzt jemand kommt und sagt, war alles scheiße, war dreimal da. Fragen Sie doch denjenigen da mal, fragen Sie dann Ihren Kumpel oder wen auch immer nochmal, wolltest du das? Ja, wollte ich eigentlich nicht, meine Frau. Dann wissen Sie schon, dass das dessen Sache ist.
Es lag nicht am Therapeuten, es lag nicht an der Verfahren, was der Therapeut angeboten hat. Wir machen ja nur Angebote als Therapeuten. Mhm. Nur Angebote. Und derjenige möchte, entweder er möchte es annehmen und sich auf diese kleine Heldenreise begeben. Na, das ist auch immer so eine Metapher, die ich bei den Kindern und Jugendlichen sehr gerne einbaue.
Schön.
So eine Heldenreise. Und wir gehen gemeinsam. Na, oder er möchte es eben nicht.
Ja.
Ja, weil er vielleicht trotzig ist mit Papa oder Mama. Der Knabe, der vor mir sitzt. Oder das Mädel.
Oder das Mädel.
Ja, genau.
Genau.
Also.
Ja, wollen wir nochmal Musik machen?
Ja, gerne.
Du hast was.
Annette Leseung ist auch so eine Dame, die sehr leichte Texte hat in ihrer Art, wie sie sie vermittelt, die Themen, wie sie sie so schön wortreich verpackt. Mhm. Mag ich auch immer und sind wir gerne dabei. Die Dinge ist der Song, den ich ausgesucht habe.
Mhm. Genau, und das spielen wir jetzt.
Okay, schön.
Ja, ich weiß nicht, wo ich damit anfangen soll und der René hat es ja aber vorher schon gesagt, erstmal die Veränderung beginnt immer bei einem selbst, ne? Genau. Und deswegen war ja auch dieses Lied so ausgesucht und wir haben uns eben schon so nicht erschrocken, aber wir guckt, Mensch, mit unserem Zeitplan so, was sind Pläne? Meine Mutter, die ich jetzt auch ganz lieb grüße schon mal, die liebe Hanne und die Christa, die jetzt in ihrem wohlverdienten Urlaub in Ägypten sind, die hätte jetzt wieder dazu gesagt, Junge, Pläne haben bei Hönniger schon nicht funktioniert.
Okay.
aber letztendlich haben wir ja festgestellt, wir finden es beide sehr, sehr im Fluss, sehr informativ. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, was es gilt auch zu öffnen, wo man einfach auch mal wirklich an dieses, sich mal an Dinge ranwagt, um etwas zu verändern bei sich, die man vielleicht auch erstmal im ersten Moment gar nicht greifen kann. Wie Nena damals schon gesungen hat, wir dürfen nicht nur an das glauben, was wir sehen. Mhm. Ja? Und das ist ja gerade so bei Psyche, ist das ja, man sieht's ja nicht.
Ja.
Und ich glaube, deswegen ist das schon sehr wertvoll, was wir hier heute machen und
das hoffe ich.
Ja, also
für euch da draußen. Guten
ja. Ich finde das, wie gesagt, ich habe mich ja selbst auch mal hypnotisieren lassen. Da können wir ja gerne nochmal drüber sprechen, in welcher Konstellation das war. Ich hatte damals einen ganz anderen Grund, weil ich wissensdurstig war und da ging es auch gar nicht um, aber da ist etwas passiert, das war echt spannend. Das habe ich dann aber auch noch lange mit mir rumgetragen, bis ich dann mal jemanden getroffen habe, der medizinischer Therapeut, Hypnotiseur ist und der mir das dann erklärt hat, was da so passiert ist. Ja. Das war echt spannend.
Die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Ne? Hat schon Güte gewusst. Da muss man halt aufpassen.
Genau. Oh,
es gibt auch wirklich immer wieder Hypnotisier. Also ich höre immer wieder Geschichten von Patienten, die vorher bei irgendjemand anderem waren, zu einer Hypnose. Das passiert wirklich sehr oft. Und nach der teuer bezahlten Hypnose plötzlich vermehrte Albträume haben. Plötzlich vermehrt Angstgefühle haben. Also und das, wenn sie das, diese Menschen das dann natürlich weitertragen an ihre Freundinnen, an ihre Nachbarn und dann kommt da gleich wieder so ein ganz böser Schatten. Aber es liegt dann häufig wirklich in der Aufarbeitung der Geschichten, habe ich dann immer wieder rausgekriegt, dass irgendein Hypnotiseur ohne Namen, ohne was jetzt eine Tür geöffnet hat, also Geister herausgelassen hat und die Tür nicht wieder geschlossen hat und den Menschen dann einfach so nach Hause geschickt hat, tatsächlich so gehen lassen. Das passiert immer wieder. Ja, das ist also wirklich Augen auf bei der Wahl. Man sollte da wirklich sich Zeit nehmen, wenn man sich auf einer Hypnotherapie das so für sich so das Gefühl hat, das wäre was für mich, genau hingucken, was der Mensch für eine Ausbildung hat. wirklich.
Woher weiß ich das als Laie?
Das muss dort ausgehangen sein, das muss ja dort, das muss
ja, aber woher weiß ich dann immer noch? Woher weiß ich dann immer noch? Gibt es dann irgendein Zertifikat,
wo man. Natürlich, du hast ja bei mir hast ja auch welche hängen sehen.
Ja, ja.
Also ich möchte schon wirklich, also nicht so ein Wochenend-Workshop und jetzt bin ich hier Hypnotiseur.
Ja.
Solche Sachen. Also da wäre ich vorsichtig, da wäre ich wirklich vorsichtig, weil, wie gesagt, ganz schnell Geistergeruch geweckt werden können und der Patient sich danach vielleicht sogar schlechter fühlt, was wirklich bedauerlich ist. Also
Du hast gerade gesagt, teuer bezahlte Hypnose. Was ist denn so ungefähr, was ist denn so, mit was muss ich denn rechnen? Die Krankenkassen bezahlen das ja nicht, ne? Übernehmen das ja nicht, oder?
Es gibt einen Teil von Krankenkassen, die das bezahlen, auch im Privatkrankenkassenbereich jetzt.
Ja. Ne?
Bei den staatlichen weiß ich nur, dass über die die medizinischen Psychotherapeuten.
Ja.
Die Diplompsychologen mit medizinischer Psychotherapieausbildung und die dennoch das Hypnose-Werkzeug auch gelernt haben, dass dort also auch das finanziert wird, zu einem Teil, nicht zu 100%, aber wie viel?
Gut, das kann man sich ja bei seiner Krankenkasse erfragen.
Aber ansonsten
erfragen.
Ist das so die Spanne, bleiben wir mal so in Sachsen-Anhalt, denke ich jetzt mal so von zwischen 70 und 120 Euro, kann man schon einplanen. Also
pro Sitzung?
Pro Sitzung. Die therapeutische Sitzung ist in der Regel 50 Minuten.
Ja.
Also das weiß ich von den Supervisionen, wenn ich mich mit anderen Therapeuten treffe, so diese Preisleistung. Level, so diese Spanne, da liegt das ungefähr. Also es ist schon ein Unterschied, ob man jetzt in Leipzig sich einen Therapeuten sucht, in Berlin oder in Halle oder eben auf einer kleinen Stadt wie Aschersleben oder Dessau oder so. Ne?
Okay. Teuer ist relativ.
Ja, teuer ist immer relativ.
Teuer ist relativ.
Für einen Studenten sind 70 Euro sehr, sehr viel Geld. Ne? Für einen Unternehmer ist das nix.
Ja, aber ich sag mal so, wie lange muss man da ungefähr, sage ich jetzt mal, so eine Thematik? Gibt's da irgendwie einen Schlüssel oder?
Du, Thomas, das ist auch sehr, sehr schwierig.
Wirklich.
Ich habe am Anfang keine Ahnung, welches Gepäck der Mensch da in seinem Rucksack mit sich rumträgt. Was ich aber weiß, dass zum Beispiel altersbedingt, dass also je jünger der Mensch, desto weniger Vorurteile trägt er da so mit sich und ist erfahrungsgemäß offener für die Veränderung und offener für die Hypnose an sich. Ne? Der stellt nicht so viel in Frage. Also bei jungen Menschen sind es meistens manchmal nur 3 Sitzungen und ein Problem ist gelöst. Es kann aber auch schon auch mal 10 Sitzungen können. Ne? Dass ein Daumenlutschen-Kind sein Problem, dann hält noch ziemlich lange an dem Daumen fest. Da braucht es ja manchmal aber eine Phobie vor Spinnen oder solche Sachen, das kann man manchmal schon in 1 oder 2 Sitzungen aufklären und lösen. Ja.
Ja, wir haben ja bald Weihnachten. Ja, da kann man ja mal Gutschein oder zum Beispiel sagen, Mensch, du kriegst dich ja mal Geld. Ja, wenn du das möchtest, dann gebe ich dir das, wenn du zum Hypnotiseur gehst oder zum Therapeuten, Therapeutin, wie auch immer.
Das werde ich auch immer wieder gefragt, Geschenkgutscheine ausschreiben, so für Psychotherapie. Ich finde das ein ganz heikles Thema. Also das kann für manche auch eine narzisstische Kränkung sein, wenn jemand auf seinem Gabentisch da einen Gutschein für einen Psychotherapeuten hat. Also.
Ja, aber ich kann ja sagen, pass auf, ich schenke dir jetzt Geld.
Ja.
Ja, und guck, was für dich gut ist und du kannst es dann abrufen. Wir sind fast durch mit der ersten Stunde.
Ja.
Wir spielen mal jetzt noch so ein bisschen
und wir freuen uns auf
die zweite Stunde, also wirklich, ja. gut, ein bisschen noch was zum Entspannen.
Del ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, und da sind wir schon wieder zur zweiten Stunde, heute hier am 9.11.2021. Ja, wie ich finde, interessantes Thema. Wir hatten jetzt hier diese Unterbrechung. Also wirklich sehr, sehr spannend, sehr interessant. Und ja, was sind, René, was sind so Ausschlusskriterien für eine Hypnose? Wer kann da jeder kommen? Kann da?
Die Frage kriege ich natürlich oft als erstes gestellt. Kann jeder hypnotisiert werden? Kannst du jeden hypnotisieren? Natürlich kann ich das nicht. Als allererstes derjenige muss es wollen.
Ja.
Also der Wille, das zur Veränderung, ne, der muss schon mal da sein. Der Wille, sich loszulassen, entspannen zu kommen, sich auf eine Entspannung, auf diese Reise so einzulassen, der muss schon mitgebracht werden.
Ja.
Ganz wichtig. Ansonsten wird meine Erfahrung, so die psychotischen Erkrankungen, dieser ganze Bereich, so wo es also akute Psychosen, Schizophrenie, so mit Wahnvorstellungen, Halluzinationen und sowas, davon wird absolut abgeraten.
Ja.
Weil da auch hier wieder Geister geweckt werden, die mitunter sehr schnell außer Kontrolle geraten. Das darf auf gar keinen Fall gemacht werden. Auch bei akuten Süchten, also wenn jemand kommt und so voll auf Crystal ist, so diese neueren Drogen oder auch ein schwerer Alkoholiker, ist also auch sehr schwierig, den in einer sich da, also halte ich für sehr gefährlich, sich da auf eine Hypnosesitzung einzulassen, weil auch hier Geister geweckt werden, alte Ängste geweckt werden können.
Mhm.
Weil wenn derjenige sich entspannt, öffnet sich die Tür zum Unterbewusstsein. Und da ist auf der einen Seite all die positiven Erfahrungen, von denen diejenigen jetzt nicht ganz so viel haben. Und auf der anderen Seite sitzt da also eine Riesenlast mit schweren Geistern, wie ich das immer so ganz gerne nenne. Schlafende Hunde.
Wecken, ja. Schon wieder der Hund?
Ja, genau, ganz, ganz, also begleitet uns immer wieder. Also da bei akuten Süchten und so, würde ich auf jeden Fall erstmal eine Entgiftung vorschlagen, unbedingt ans Herz legen. Für so über den klinischen Bereich da 3 Wochen Minimum.
Ja.
Oder sogar eine Langzeit, 3 Monate und danach dann. Eine Hypnotherapie beginnen.
Okay.
Ja.
Also ich bin ja jetzt auch seit 3 Jahren trocken. Alkoholtechnisch. Ich selber hab's damals geschafft, nur mit dieser Entgiftung. War auch keine Langzeit. Ich war allerdings in einer psychosomatischen Klinik. Genau. Das war ja auch angedacht, aber ich wollte diese Sucht Langzeit nicht machen, weil ich in mir gespürt habe, es ist nicht die Sucht, sondern es ist vielleicht auch eher Missbrauch, ich weiß es nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich meine, ich bin glücklich, dass jetzt im September waren es 3 Jahre.
Ja, sehr schön.
Also, und wie gesagt, der Alkohol kann bei mir stehen. Ich kann mit Menschen weggehen. Viele können das ja auch nicht. Aber ich denke mal, damit habe ich es, glaube ich, überwunden. Und was so immer so mein Hauptthema war, das war so vor 1,5 Jahren, als mein Hund gestorben ist. Das war die erste Beerdigung eines mir nahestehenden Wesens, wo ich keinen Alkohol getrunken habe. Also sicherlich so Problem, Stresstrinker, und das war ja ein Problem und man kennt das ja so, ne? Nach einer Beerdigung wird's Fell versoffen, wie man so schön im Volksmund sagt. Da hatte ich noch nicht mal Anwandlung. Und das war für mich vor 1,5 Jahren nochmal so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich glaube, jetzt habe ich es geschafft.
Eine bestandene Prüfung, sehr gut, Thomas.
Ja, und nichtsdestotrotz, es gibt auch diesen Spruch, die Summe der Süchte ist gleich. Ich weiß nicht, ob da was dran ist oder nicht, weil ich bin ja zu dir gekommen, so haben wir uns ja nun kennengelernt. Bei mir war ja die Problematik oder ist die Problematik der Nikotinsucht. Ja, und das fand ich, um das vielleicht nochmal zu unterstreichen, irgendwo hinzugehen zu einer Hypnose, irgendwo Geld zu bezahlen und ja gut, ob du jetzt mir heilt wirst oder nicht, ist vielleicht dem einen oder anderen dann auch egal, dem ist wahrscheinlich nur das Geld wichtig, aber das hat mich bei dir so beeindruckt. Ich war ja nur zweimal bei dir und beim ersten Mal hast du so eine Anamnese gemacht, das ist ja schon mal immer sehr vorbildlich und das hast du, glaube ich, also ich habe dich da so auch beobachtet, sehr akribisch auch getan und hast da schon gesagt, ich weiß nicht, ich glaube nicht, ich muss da nochmal drüber gucken, aber ich glaube ganz wegnehmen, aber da gucke ich nochmal. Und wir hatten dann irgendwie 2 Tage später den nächsten Termin.
Genau.
Und dann hast du gleich zum Anfang gesagt, also ich habe da jetzt auch echt nochmal drüber geguckt. Und das, sage ich mal, du hättest ja jetzt sagen können, ich mach weiter, Geld muss ich ja verdienen. Ja, aber das da muss ich echt einen Hut vorziehen, wo ich einfach sage, okay, realistisch.
Was würde es verändern, wenn wir jetzt, wenn wir dich dazu bringen, dass du auf den Tabak verzichtest und dafür auf Zucker umsteigst?
Das ist mir ein Stück weit, ich habe ja reduziert. Ja. Ich rauche jetzt vielleicht noch 8 Stück am Tag. Mhm. Und von vorher 25.
Ja, das ist schon sehr gut. 1/3, also 2/3 weg, ja, super.
Aber ich habe gemerkt, es ist der Konsum an Schokolade, da ist höher geworden. Gerade so in Stressbereichen, die ich jetzt in den letzten 3-4 Wochen auch hatte. Habe ich das, also ich, zumindestens ist es, ich bin sensibler geworden, ich beobachte das. Also ich bin da feinfühliger auch für mich geworden, weil ich achte ja oftmals auch nicht so auf mich, ich mache dann einfach und mache und jeder, der mich so kennt, intensiver, der sagt, Thomas, Selbstversorge, ja. Ich verrenne mich da halt auch immer, aber da habe ich das gemerkt, so, oh scheiße, jetzt ist doch mal noch eine Tafel Schokolade mehr geworden, aber ich beobachte es jetzt schon und sage, nee, jetzt nicht.
Was haben denn beide gemeinsam? Orale Befriedigung, beides, auch die Alkohol kommt jetzt auch noch hinzu, hat ist auch eine orale Befriedigung. Wir konsumieren etwas, was wir in den Mund nehmen.
Mhm.
Na? Und vorher war es, also vielleicht ganz früher, war es die Flasche Bier, dann wurden die weg, dann wurden der Zigarettenkonsum massiv angestiegen, jetzt nehmen wir den weg, dann würde der Zuckerkonsum ansteigen, was auch eine, du würdest übersäuern, das bringt deine Kette, deine Zahnärztin, würden die Haare zu Berge stehen.
Ja.
Nach einem Jahr, was das verändert, ne? Also das ist dann keine wirkliche Lösung. Da heißt es dann immer so, die Lösung von heute ist das Problem von morgen.
Ja, das ist ja auch was jeder so kennt.
Ja.
Ja, und ich meine, es ist ja auch schön, wenn man solche Sprichwörter mal hier nochmal bearbeitet, das
beleuchtet.
Diese Sprichwörter kommen ja nicht von irgendwo her. Das ist ja sicherlich jahrelange Beobachtung, Erfahrung, wo man das vielleicht noch nicht so in irgendwie verpacken konnte, wie heute in einer Diagnose oder sonst irgend sowas.
Das ist schon genau ein großes Problem. Letztendlich, solange die Quelle der eigentlichen, die Urquelle der Sucht nicht geklärt ist und wir nicht im Frieden gekommen sind mit dem Thema, was dahinter steht, solange werden wir in der Abhängigkeit von einer Substanz zur nächsten wandern.
Ja, und es ist ja auch ein Kampf, etwas nicht zu tun.
Jede Sucht hat ja, alle Süchte haben ja so einen gemeinsamen Oberbegriff, so dass der Sucht ist auch immer eine Suche.
Genau.
Ja, und gleichzeitig ist die Sucht auch immer eine Flucht. Das ist nicht nur ein Wortspiel, sondern im Grunde genommen flüchten wir vor etwas Unangenehmen in eine Situation, die uns angenehm ist. Zum Beispiel die 5 Minuten Pause mit der Zigarette.
Ja.
Und was suchen wir, wenn ich zum ersten Schritt wieder zurückkomme, was suche ich? Ich suche zum Beispiel mit der Zigarette, gebe ich mir eine Form von Zuwendung. Ich gebe mir auch hier 5 Minuten Break.
Mhm.
Ja, ich erfülle ein Bedürfnis, ein unbewusstes Bedürfnis nach Selbstzuwendung, auch in gewisser Form nach Selbstliebe auch. Mhm. Auch wenn die Zigarette ein Gift ist, ne? Aber die Dosis macht ja das Gift. Wenn ich am Tage vielleicht nur 3 Zigaretten rauche, dann ist das ein Genussmittel, meines Erachtens nach wie vor. Das ist wie wenn ich eine Tafel Schokolade in der Woche esse, dann hat es keinerlei gesundheitlichen Folgen, schwere Folgen oder so.
Ja.
Oder ein Glas Wein oder eine Flasche Wein am Wochenende trinke, gemeinsam mit meinem Partner, meiner Partnerin.
Ja.
Also das sind alles, das, wie gesagt, die Dosis macht das Gift, sagt der Volksmund, ja.
Ja.
Und da ist es wichtig. Und das wird sich, also solange ich nicht wirklich die Quelle gefunden habe, wo was ich wirklich suche oder wovor ich flüchte, solange wird sich da immer wieder eine Tendenz dazu entwickeln, im Unterbewusstsein sich selbst irgendwie zu regulieren. Das nennt man auch so eine Selbstregulation des Unbewussten, dass er also, dass es Wege sucht mit dem Stress, den es im Inneren hat, der Trauer, der Angst, dem Unfrieden, der Wut, sie irgendwie zu bändigen, zu regulieren halt, wie das Wort das schon sagt.
Mhm. Wie, also was ich sehr schön fand oder finde, das hatte ich mir auch noch angemarkert, Sucht, wir haben ja schon mal vor ein paar Jahren eine Sendung gemacht und da habe ich auch mich nicht damit abgegeben, was in wenn man so eine Therapie angeht, also im klinischen Bereich, da heißt es ja, Sucht kommt von siechen, dahin siechen.
Mhm.
Und da habe ich mich damals gewehrt gegen, weil es kommt, glaube ich, keiner auf die Welt, ich weiß es nicht, und ist süchtig.
Na.
Nee, oder? Never. So. Und ich habe mich damit nicht, man wird da ja teilweise von oben herab behandelt. Und das also wirklich jetzt. Also das ist
bedauerlich zu hören.
Ja, nee, wirklich. Also da, also ich habe noch selten sowas Erniedrigendes erlebt wie in Suchteinrichtungen. Mag sein, dass das eine Abstumpfung ist von einem Personal. Es kann auch sein, sicherlich gibt es ja unterschiedliche Süchte. Ich denke mal, es ist ein Unterschied, ob da jetzt jemand mit einer Schokoladentafelsucht kommt oder mit einer Kristallsucht.
Ja.
Ja, ich denke mal, da gibt es schon einen Unterschied. Und wenn ich jetzt so Hardcore, ich nenne sie jetzt mal Junkies, nehme, das ist sicherlich ein anderes Klientel, auch ein Alkohol. Ich habe mich da früher auch nie mit beschäftigt. Ich habe das bloß bei meinem Vater erlebt. Damals, wie der dann zum Kind mutiert ist, ja, wo ich als erwachsener Mensch auch gar nicht klar kam und kam dann in die Klinik und dann sagte der Chefarzt da, ach, das Arschloch ist wieder da.
Voilà.
Ja, hast es wohl noch nicht geschafft oder so ähnlich, wo ich dachte, wie kann man ein Mensch mit so jemandem reden? Ja, und dass ich dann da vielleicht das zweite oder das dritte Mal nicht hingehe, weil es kann ja Rückfälle geben. Das ist ja auch ganz normal. Ja, und das finde ich dann so sehr erniedrigend. Und da habe ich damals gedacht, okay, siechen ist ja für mich ein Begriff aus der Pest. Also von der Pestzeit, Pest, Cholera, dahin siechen. Na klar, ist, wenn ich viel konsumiere, sieche ich auch dahin. Aber ich wollte diesen Grundpunkt. Und da habe ich dann, Sucht kommt von Suchen.
Mhm.
Also suche ich also ja was.
Im therapeutischen Kontext auf jeden Fall. Also Sucht und Suche.
Habe ich noch nie in einem Kontext so in Kliniken, im klinischen Bereich gehört.
Ja, leider. Das ist nach wie vor so. Also auch, ich will mich hier gar nicht so weit raushängen.
Nein, das ist ja meine Erfahrung.
Ja, ist deine Erfahrung, das ist bedauerlich, die Erklärung. Ein Klinikum verdient an dem Kranken. Und ich will
keine Geisterrufe. Du musst jetzt auch gar nichts dazu sagen.
Ja,
ich möchte da einfach auch nur, ich darf es ja sagen, weil es ja...
Genau, du darfst das sagen, du hast die Erfahrung gemacht.
Und das freut immer so Fachleute, wenn die mich immer so buchen und ich da so Dinge erzähle, dann lachen die immer und sagen, warum lachen sie denn? Naja, in meinem Job dürfte ich das nie äußern. Verstehe ich ja auch. Aber deswegen buchen wir sie ja, weil sie es erlebt haben und sie dürfen das auf den Tisch bringen. Mhm. Und das macht mich frei.
Wenn das deine eigene Erfahrung so war, dann hast du das Recht, das auszusprechen.
Genau.
Ganz genau.
Und deswegen finde ich das ganz toll, dass du das auch so ausgesprochen hast. Sucht kommt von Suchen. Also ich suche etwas.
Ich suche in der Regel Frieden.
Frieden.
Ich suche etwas, was mein Stresslevel, in dem ich mich befinde, irgendwie sinken kann, also runterregulieren kann. Und das kann häufig mit Betäubung passieren, also alle stoffgebundenen Süchte, ne, da geht es häufig um Betäubung. Oder eben, das geht über Ablenkung. Das sind eben die nicht stoffgebundenen Süchte. Zum Beispiel im Kauf. Ne, so eine Kaufsucht oder so eine Spielsucht. Die weit verbreitet ist, also sehr weit, sehr im Kommen ist. Oder auch so eine Sammelsüchte, Dinge, die Menschen sammeln, ja, die unglaublichsten Sachen, was ich so manchmal erfahre, so, wenn die Leute so vor mir sind. Ich darf da mal nicht so viel erzählen, wir haben ja da eine Schweigepflicht und
ja.
Das ist auch wichtig und gut so, ne? Aber es gibt da wirklich jede Woche oder alle jeden Monat immer wieder eine Geschichte, wo du denkst, boah, das gibt's doch gar nicht, das kann doch nicht wahr sein. Also der Mensch hat nichts, kein Brot, keine Scheibe Brot im Brotkasten, wie man so früher sagte, ne? Aber er kauft sich jetzt das 40. Paar Schuhe.
Ja.
Auch Männer.
Ja.
Frauen, ja, auch wenn wir in unserem Freundeskreis vielleicht keinen kennen jetzt, der sowas hat, ne? So eine richtigen Kaufsüchte. Man denkt immer, dass das mehr bei den Frauen so verbreitet ist, aber es gibt eben auch Männer. Es gibt auch Männer, die haben eben ihre Kaufsucht im Bereich von Werkzeugen.
Ja.
Haben eine super ausgestattete Werkstatt mit Dingen, die sie nie brauchen, aber sie sind da.
Und erstmal dreimal.
Ja, vielleicht auch drei. Ja. Also, ne, das gibt's also beides. Beides sind Wege, etwas zu kompensieren. Ein unwohles Gefühl, ein unbefriedigtes Bedürfnis. Tief im Unterbewusstsein gibt es da ein Mangelgefühl, ja, was denn in einer äußeren Welt irgendwie durch eine Substanz oder durch bestimmte Kaufdinge, die man also sammeln kann oder kaufen kann, wieder befriedigt wird. Kurzzeitig, nur für den ganz kleinen Moment. Die Frau, die vor mir sitzt und mir erzählt, Herr Wendt, ich gehe da gerne ins Shoppingcenter bei uns in der Stadt, in Dassau und nicht bei Douglas zum Beispiel, und gehe da und kaufe mir da nur so eine kleine Probe, Und dieser kleine Moment, wenn ich den Laden so verlasse, habe ich ein sehr gutes Gefühl.
Aber das kenne ich auch.
Wenn die aber jeden Tag nach der Arbeit dort ist,
ja, gut,
sammelt sich dann da etwas an. Jeden Tag,
ja,
wirklich nach der Arbeit dort einkehrt. Heute
ja,
ist es Douglas, morgen ist es DM und übermorgen ist es, ne, dann macht sie so einmal in der Woche ihre Shopping, so, damit es nicht auffällt.
Das wollte ich gerade sagen, ja.
Also, ja. Und die leiden dann auch darunter, weil sie haben dann dort eben den 20. Lippenstift in der Farbe, weil sie wollen ja auch nicht so viel Geld ausgeben. Also muss
aber die Quintessenz, also
Euro sein.
Ja. Wenn ich zusammenrechne,
ja,
am Monatsende, dann kostet, wenn ich jeden Tag mehr einen Lippenstift, bleiben wir jetzt mal so, wenn der plus 1 Euro kostet, sind es auch 30 Euro, die weg sind, die mir irgendwo anders fehlen.
Ich mag gar nicht darüber nachdenken, wie solche Menschen die Corona-Zeit überstanden haben mit ihren Süchten, ne? Im
ganz
Internet
einfach.
Ist das ja jetzt nur noch ein Klick.
Genau.
Ja, und dann kommt
und
jeden Tag ein Überraschungspaket. Und die wissen manchmal gar nicht, was sie bestellt haben. Wurde mir selber so gesagt. Also
ja. Ich war ja im März in der Reha. Und was da so von einem Lieferanten so jeden Tag kam, wo ich mir dann und auch dann teilweise Leute kennengelernt habe, die sich da jeden Tag ein Paket bekommen haben, wo ich mir einfach dachte, das ist hier eine Klinik mit 90 Leuten psychosomatisch und 180 Leuten Sucht. Liebe Leute, hier in der Klinikführung, da müsstet ihr doch auch mal hingucken. Ja, also.
Wer ist der Patient des König?
Wir produzieren die nächste Sucht.
Ja,
wollen wir erstmal Musik machen?
Ja, gerne.
Oder unterbricht uns das jetzt gerade?
Lass uns mal
ein bisschen
über die Freiheit.
Freiheit.
Zum Thema, dem Gegenpol von aller Abhängigkeit, allen Süchten. Hatte ich gedacht, vielleicht wäre Sarah Lesch, hat einen wunderschönen Song zum Thema der Freiheit.
Dann
lass uns da mal reinhören.
Freiheit ist etwas sehr Schönes.
Ja.
Ja, die Suche nach Freiheit und das Gegenteil von Gefangensein, von Sucht. Ich wollte mal ganz zum Anfang, hattest du gesagt, du warst sehr viel unterwegs, deine Sache war, du warst viel mit dem Motorrad unterwegs, also vor deiner Weltreise, du warst jetzt auch so freiheitsliebend, suchend. Und das brannte mir damals schon, vorhin schon so auf der Zunge, weil ich kenne das ja auch so ein Stück weit von mir. Also ich kenne das jetzt, habe jetzt kein Motorrad, aber Freunde fragen mich ja auch immer, sag mal, es ist nicht normal, dass du hier laufend irgendwo unterwegs bist. Wovor flüchtest du?
Mhm.
Und da wollte ich dich fragen, und du hast mir jetzt gerade auch, wie nehme ich das, war auch eine Flucht.
In der damaligen Zeit schon. Vor der Reise auf jeden Fall. Nach der Reise änderte sich alles. Also, weil ich herausgefunden habe, wovor ich geflüchtet bin. Im Grunde genommen vor den eigenen Geistern, die ich in mir rumgetragen habe. Ich war noch nicht bereit, in die Stille zu gehen, in die süße Stille zu gehen und, sag mal, die Brille abzunehmen und genau hinzuschauen, sondern habe mir als immer wieder neue Ablenkungen erschaffen, selbst erschaffen, die auch in der Gesellschaft und in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis, also und auch in der Familie durchaus gewürdigt wurden, also anerkannt wurden, weil viele Abenteuer dabei waren, von denen manche nur geträumt haben ihr Leben. Also,
ja, ja,
die habe ich schon gemacht.
Also, der Neid war, vielleicht auch so ein bisschen.
So weit würde ich vielleicht gar nicht gehen wollen. Also, es ist einfach so, oh, schön, dass, also, dass du das machst und Oma und Opa haben mich auch immer mal, also, mir, oh, Junge, wenn du das machst, oh, das ist ja eine tolle Sache. Da ist ja Opa und Oma und da sind wir ja nie hingekommen, ne? Mhm. Dass du das, da wollen wir dich auch unterstützen. So die ersten Reisen, dann hat man gerne mal noch von Oma und Opa mal noch einen Hunderter.
Ja, ja.
Ja, ist doch. Bei der Verabschiedung bekommen und wir, und den hat man noch gerne, habe ich auch gerne genommen, angenommen.
Ja, ja, klar. Auch gerne ausgegeben.
Auch weil ich ihnen später immer gesagt habe, Oma, ich brauche das Geld, Opa, alles gut, ich komme zurecht und so, ach Junge, wenn du meiner, ne? Notsituation kommst. Ne, da genauso war es. Aber es war eben eine Flucht auch vor den eigenen inneren Geistern, die ich mit mir rumgetragen habe. Das heißt, ich war sehr, auch sehr im Unfrieden, hatte einige Baustellen, die ich noch nicht bereit war, zu der Zeit anzuschauen. Und so habe ich mich halt in dem Reisen immer wieder davor geflüchtet.
Geflüchtet.
Genau.
Das ist aber auch so eine spannende Sache. Also auf der einen Seite wird's unterstützt von Menschen.
Ja.
Ja, die sagen, Mensch, mach das, ich bin da nie hingekommen.
Toll, oh, ich beneide super. Ich beneide dich, was du reist jetzt nach Afrika mit Motorrad oder.
Ja, ja, und für dich selber oder für einen selber ist es dann doch irgendwo eine Flucht.
Ja.
Und man muss es nicht sagen.
Dass es eine Flucht war mir zu der früheren Zeit.
Sicherlich nicht bewusst, nein.
Überhaupt nicht bewusst.
Glaube ich dir.
Überhaupt nicht, ne? Sondern das wurde dann erst, als wir dann auf der großen Reise dann waren und ich den ersten Schweigekurs mal 10 Tage am Stück meditiert habe, ja. So, und da habe ich dann den ersten tiefen Kontakt gehabt mit meinem eigenen Geistern, die ich im Unterbewusstsein mit mir rumgetragen habe. Die Vorhänge gingen zur Seite, die Türen öffneten sich und da kam Wut hoch, da kam Trauer hoch, da kam alte Erinnerungen, die ich persönlich lange Zeit so verdrängt hatte. Und dann habe ich so Stück für Stück das, die Meditation zum festen Bestandteil meines Lebens werden lassen und hab so nach und nach diese Liste der unerledigten Sachen aufgearbeitet. Und dann wurde es ein gezieltes Reisen, nicht mehr eine Flucht, sondern dann wurden die Reiseziele nach ganz neuen Kriterien auch ausgesucht. Wirklich, also agieren, nicht flüchten, sondern ganz gezielt. Was möchte ich gerne sehen in meinem Leben? Was möchte ich gerne mal besuchen? Welche Menschen möchte ich mal? Welche Weiterbildungen, Vorlesungen und solche auch in dem Bereich.
Ja.
Man kann sich auch in die Arbeit flüchten, der Workaholics.
Ne? Mhm.
Also wenn man meine Ausbildungsreihe da im Internet auf meiner Seite sieht, da hat mir schon so manch einer gesagt, meiner Patienten, also vor allem Männer, das ist aber auch nah dran an einem Workaholic.
Ja, ja.
Wie machen Sie denn das nur? Ich sage, nein, ist es nicht. Ist es nicht. Also ich sorge heute seit 20 Jahren auch sehr gezielt für die Ruheinseln dazwischen. Die Pausen dazwischen und eben für die tägliche Meditation, die Praxis der Meditation. Also nicht darüber lesen, Workshops noch weitere besuchen, sondern machen, hinsetzen und atmen. Und einfach das Sein, das süße Sein im Hier und Jetzt versuchen zu genießen. Ruhe reinzubringen, den Geist erlauben, zur Ruhe zu kommen, den Körper erlauben, zur Ruhe zu kommen. Und mittlerweile habe ich durchaus, also viel Freude auch Urlaub im eigenen Bundesland zu machen oder Urlaub, Abenteuer vor der Haustür, nenne ich das ganz gerne immer mal,
ja,
zu erleben. Also man braucht nicht mehr so viel, also Fliegen ist schon seit vielen, vielen Jahren gekentet aus unseren Fortbewegungsmitteln,
ja,
seit einigen Jahren, also sehr vielen Jahren. Wir reisen halt noch so rum oder mit dem Fahrrad, Flusswandern, so solche Art von Urlaub machen wir heute. Also etwas, wo wir wirklich alles, was meditativ sein kann und werden kann, auch beim Wandern, wenn ich meinen Rucksack selber trage und dann von jeden Tag ein anderes Ziel habe, dann wird es also auch, kann es eine sehr meditative Erfahrung werden. Dasselbe ist auch mit dem Kajak oder Kanu, wenn man unterwegs ist, jeden Tag abends, also am Morgen sein Zelt alles wieder abbaut, ein ganzes Camp abbaut und weiter wandert, 30 Kilometer auf einem Fluss, zum Beispiel der Elbe oder der Saale, hier in Anhalt, kann man wunderbare Urlaube erleben und das, man flüchtet nicht mehr, sondern man ist, kommt wirklich zur Ruhe durch das langsame Tempo, mit dem man sich so fortbewegt. Entschleunigung. Ja.
Also ich schnipse jetzt mal, also eine Heilung, ein Genesungsprozess ist nicht in die Finger schnipsen und auch nicht, wir sind auch keine Autos, wo man ein Federlesegerät dran hängt und sagt, das ist kaputt. Es braucht Zeit.
Es braucht Zeit.
Und das möchte ich auch immer, das sage ich auch immer wieder, auch wenn es den einen oder anderen nervt hier am anderen Ende, ja, aber ich sage das immer wieder, weil ich tagtäglich Menschen treffe, die immer sagen, Mensch, ja, aber ich muss doch, ich sage, nee, lass dir einfach mal Zeit. Ich konnte das damals auch nicht greifen, nach meinem Burnout, ja. Ich wollte ja auch ganz schnell wieder, aber es ist es nicht. Ne? Es braucht Zeit, es braucht, wie du auch schon gesagt hast, man muss ins Machen kommen.
Aber weniger ist mehr in dem Fall.
Entschleunigend.
Mehr im Sein. Nicht, bitte, das hast du vielleicht, oder?
Nee, ich habe das schon richtig verstanden. Ja. Weil das war ja...
Zur Meditation ging es darum, das Machen, ja.
Um die Situation ging es um Machen und nicht schon wieder irgendwas reinzusaugen, in Seminar noch und das noch und das noch. Mhm. Es steckt ja vieles in uns drin. Ja. Daraufhin war das bezogen. Ja. Und dann einfach nicht irgendwo zu sagen, ich brauche jetzt noch. Nee, wir haben ja das meiste in uns drin, sondern das mal umzusetzen. Daraufhin war das jetzt bezogen. Und da habe ich gleich noch eine Frage für die Menschen, die... Ich weiß, da gibt's viele, die mit Meditieren, mit Meditation, mit diesem Wort nichts anfangen können.
Okay.
Kannst du das vielleicht irgendwie mal irgendwie so eindeutschen?
Eindeutschen. Nach innen schauen, nach innen sehen. Wie können wir es noch leichter? Süßes Nichtstun, sage ich immer ganz gerne. Erstmal für die ganz grobe Beschreibung. Im Hier und Jetzt verweilen, das kann ich am besten natürlich im Sitzen, weil wenn ich es im Liegen mache, ist die Gefahr der Schläfrigkeit und dass der Geist ausbricht und wann auf Wanderschaft geht oder abschaltet, sehr hoch. Also an sich aufrecht hinsetzen, auf einem Stuhl oder eben auf ein Kissen, nicht anlehnen nach Möglichkeit, wirklich anmutig, ganz präsent sein auf seinem Stuhl, den Kontakt zu seinem Stuhl aufnehmen und dann die Augen schließen oder sich, wenn man die Augen nicht losschließen möchte, schaut man eben auf eine weiße Wand oder auf einen Gegenstand, eine Kerze, die man vor sich hinstellt auf dem Tisch und beginnt sich dann nur noch auf seinen Atem zu konzentrieren. Den Atem, so wie er kommt und so wie er geht, betrachten. Nur im Verweilen, also im Betrachten verweilen, nicht verändern, nichts dran machen, na? Sondern einfach nur so erstmal schauen, wenn der Atem kurz ist, dann ist er kurz am Anfang. Wenn der Atem flach ist, dann ist er flach.
Ja.
Wenn der Atem schon etwas tiefer geht, bis in den Bauch hinunter, dann ist es ein langer Atem. Und diesen langen Atem, das ist im Grunde genommen die Medizin am Ende. Je länger der Atem wird, je ruhiger wird der Geist. Und wir fangen an, es öffnet sich die Tür zu unserem Unterbewusstsein. Und natürlich kommen dann auch sofort Gedanken hoch und kommen auch Gefühle, können hochkommen dabei. Aber wir kehren immer wieder friedvoll zum Atem zurück. Das ist schon alles. Das ist schon im
Groben. Das ist grob übersetzt.
Das ist Meditation.
Meditation?
Ich kann auch meditieren, indem ich in meinem Garten mein Unkraut jäte, sozusagen. sozusagen, ja.
Ja.
Darin kann ich voll und ganz, das kann zu einer Meditation werden oder haken oder Laubfegen jetzt draußen, Laubhaken in seinem Garten. Das kann, wenn ich dabei in Kontakt bin mit meinem Atem die ganze Zeit, ja, immer wieder beim Atmen, zum Beispiel mit jedem Schwingen, das der Hake oder so, kann das schon eine Bewegungsmeditation werden.
Okay.
Ja.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, keine Angst vor dem Wort Meditation. Meditation. Ich weiß es. Viele sagen, Meditation ist neues Kram da. Mhm. Ja, ich sag mal, früher haben wir immer gelacht, wenn die Oma gesagt hat, machen wir mal 10 Minuten ein Nickerchen. Ja, dann war die auch nie richtig weg. Aber die hat eben 10 Minuten auf ihrem Sessel und hat da gleichmäßig geatmet. Ich kann mich da jetzt so dran erinnern. Und hinterher war die fit.
Das für Omi war das ein Heilschlaf.
Ja.
Das war ein Heilschlaf. Ja. Vielleicht hat sie sich selber dabei noch an was Schönes, an ein schönes Urlaubserlebnis mit Opi gedacht, ne, ein Strand von der Ostsee oder so.
Ja, ja.
Und gut war. Und dann hat sie ihren Atem vielleicht verbunden mit ein paar Ostseewellen, so das Kommen und Gehen der Wellen, wie der Atem kommt und wie der Atem wieder geht. Das, und dann steigt das schon ein in eine Art Selbsthypnose, eine Trance, ne. Und dann kann ich dabei natürlich auch schon einschlafen.
Mhm.
Ja, das geht genauso. Funktioniert das auch. Also was ähnlich benutze ich es ja auch mit dem, bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen meiner Patienten, die wegen Hypnose kamen, zur Hypnose kamen, lernen die alle erstmal Atemübungen.
Ja.
Alle.
Oh. Das ist so wichtig.
Ja, ganz wichtig, weil nur der Atem meines Erachtens nach, oder es ist das beste Werkzeug, um den Geist zu beruhigen. Jemand kommt von einem Termin oder von seiner Arbeit, hat nach der Arbeit bei mir den Termin. Und dann hat er sein ganzes Gepäck von seinem Wirken, also sein Busy Day, dahin, dann bringt er erstmal mit. Und das wollen wir uns erstmal von lösen. Und ins Hier und Jetzt kommen, erstmal auf den Sessel ankommen. Du hast selbst auch auf den Sessel bequem gesessen.
Mhm.
Ja, und dann lade ich sie erstmal ein, in den Atem Kontakt aufzubauen. Und Stück für Stück wird der Atem ruhiger, dann scannen wir dann Body, weil wir wandern so von den Füßen über die Waden, die Oberschenkel, Beckenbereich, Hüfte, Gesäß, Rücken, vorderer Bauchbereich, vorderer Brustbereich, Schultern, wandern so bis hinauf zu den Kopf und mit jedem Ausatmen entspannen wir einen Muskel nach den anderen. Und am Ende, nach 10 Minuten, sind die meisten schon beim ersten Mal recht gut entspannt. Da schläft noch keiner. Wenn sie dann eingeschlafen sind beim ersten Mal schon, da habe ich schon was verkehrt gemacht. Da
okay.
habe ich wahrscheinlich übersehen, dass derjenige schon todmüde ankam.
Okay. Ja, ich kann es jetzt echt nur noch mal unterstreichen. Also keine Angst vor dem Wort Meditation oder vor anderen, wie es immer so schön heißt, neumodernes Kram, ja, dann nennt's eben Omas Meditation und macht einfach das, was wo wir früher drüber gelacht haben, wie die Oma das konnte, ja, aber die war hinterher fit, die war echt hinterher komplett fit. Also wie gesagt, einfach mal ran und ja, einfach mal zu einem, wenn ihr was verändern wollt an euch, einfach mal vielleicht mit dem Rat irgendwo in euch einen guten Hypnotiseur oder Hypnotherapeutischen Menschen, arbeiten Menschen, was weiß ich, mit ihrem Gender-Sternchen, was weiß ich, Frau, Mann, was auch immer ihr euch da aussucht, einfach mal mit dem Fahrrad hinfahren, ja, das ist so quasi wie, also es ist entspannend, es ist meditierend und es ist so ungefähr wie so eine Tankfüllung, der Preis, den man da bezahlt.
Wenn ich aktiv während der Radtour atme,
ja.
Mit dem Atem in Kontakt bin, ist das tatsächlich so. Das ist Lebensenergie, Prana, Atma, das Chi, das Pneuma nannten das die Griechen, die Alten. Atem ist Lebensenergie, ist freie Energie. Freie Energie, ja. Und wir nehmen so wenig Kenntnis, aber die Masse der Menschen weiß leider zu wenig darüber. Leider. Und damit entgeht ihnen eine wunderbare Art, sich selbst ein bisschen um sich zu kümmern, Selbstfürsorge zu betreiben. Ja. Schade.
Ja, das ist auch wirklich schade, aber ich glaube, das ist auch so diese Schnelllebigkeit zum einen. Man sagt, das ist was Unbekanntes, das kenne ich nicht, habe ich jetzt keine Zeit dazu. Ja, also erfahre ich sehr viel, wo ich einfach sage, ja, aber wenn du zur Ruhe kommst, dann kannst du dich auch ein Stück weit auch mit beschäftigen. Und einfach mal was an, wenn man kann jeden Abend die Tagesschau gucken. Kann man machen. Kann sich hinterher bis um 21 Uhr aufregen und kann dann trotzdem nicht schlafen.
Sich selbst damit vergiften.
Genau.
Mit diesem Aufregen.
So, ja. und da halt einfach vielleicht mal irgendwie einfach mal was anders machen.
Ja, Musterunterbrechung ist ein schönes Schlagwort in der Therapie, in der Psychotherapie. Musterunterbrechung, ne? Die alten Muster, die alten Rituale durch neue, gesunde Rituale, durch gesunde Muster ersetzen. Zu schauen, wirklich, wie geht's mir denn, wenn ich noch um 22 Uhr die Tagesthemen gucke. Ich glaube, um die Zeit kommen die, also ich gucke die da nicht mehr, auf gar keinen Fall. Wie geht's mir denn danach? Kann ich danach gut schlafen? Ist das die richtige Schlafhygiene? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Oder sollte ich das vielleicht weglassen? Und dem Fernsehen dann nach dem Spielfilm schon ganz ausmachen oder so, wenn es denn noch ein Spielfilm sein muss. Und dann mir vielleicht noch ein bisschen Zeit nehme, Viertelstunde, 20 Minuten, um ein Übergangsritual zu finden, um dann einen gesunden Schlaf anzugehen, ne? Wenn ich da mit einem, so Musterunterbrechung, ein wunderbares Schlagwort, benutze ich sehr, sehr gern.
Musterunterbrechung. Wir haben alle ein Muster in uns.
Ja.
Ein Muster, viele Muster, ja.
Viele Muster.
Vielleicht einfach mal gucken, welches Muster tut mir nicht gut, welches tut mir gut, welches nicht. Und dann dieses Schlagwort Musterunterbrechung.
Eine Musterunterbrechung ist eben immer wieder den Kontakt mit dem Atem zu finden. Das kann jedem von euch, wie ihr jetzt uns hier zuhört, ab morgen etwas verändern.
Ab heute? Wieso?
Ab jetzt, ja. Richtig, Entschuldigung. Ja. Genau. Ab jetzt, genau. Ab jetzt. Das ist ja live.
Das ist ja. Das ist live, ja.
Ja, wir sind hier live an seiner.
Genau, wir sind live. Ich habe jetzt noch eine Frage.
Ja, bitte.
Du hast gesagt, man muss die Quelle finden.
Mhm.
Wie finde ich denn die Quelle, die mich nährt oder die mich versiegen lässt.
Die mich quält.
Die mich quält, ja.
Wie finde ich die Quelle?
Wird mir das bewusst oder ist...
Ja, wie gesagt, bewusst kann ich es machen, eben wenn ich mit fortgeschrittener Erfahrung in der Meditation, wenn ich es schaffe, je ruhiger der Geist wird, desto mehr öffnet sich ja die Tür zu unserem Unterbewusstsein. Und dort ist sie bei den Langzeitgedächtnis sozusagen, da sind sie abgespeichert. Dieser Quellen unserer Frustration, ne? So, und das geht dann mit Hypnose, nennt man das Rückführungen.
Mhm.
Ja, wir werden ein Gefühl, wir können mal ein Beispiel nehmen, vielleicht eine, sag mal, was wünschen dir? Hast du irgendeins, was du gerne wissen möchtest? Was wir mal als Beispiel nehmen können, Thomas? Jetzt zu deiner Frage, eine...
Ja, warum flüchte ich immer? Wovor?
Wovor was? Wovor flüchte ich? Gott. Möglicherweise ist es irgendein Erlebnis, ein frühes Erlebnis, wo ich das erste Mal eine traurige Nachricht erfahren habe. Und die wurde mir in einer Art und Weise vermittelt, die ich in der damaligen Zeit nicht verarbeiten konnte. Und jetzt ist dieses Erlebnis, hat sich jetzt abgespeichert im Unterbewusstsein.
Ja.
Und immer wenn eine ähnliche Situation kommt, meldet sich dieser Geist da im Internet, dieser Poltergeist nennen wir es mal so, und fängt an, uns unruhig werden zu lassen. Wir spüren erstmal Unruhe, wir spüren vielleicht eine Angst, wir spüren vielleicht eine Trauer, die eben alles, was mit diesem damaligen Ersterlebnis zusammen verbunden ist. Diese Gefühle kommen jetzt langsam hoch, melden sich. So, und nun möchte ich gerne flüchten, weil ich fühle mich ja nicht wohl in dieser Situation, also fange ich als allererstes an, mich irgendwie abzulenken.
Mhm.
Ja, ich lenke mich ab mit irgendeinem Ritual, was ich bis dahin so für mich so funktionierte, oder mit irgendeiner Droge, mit irgendeiner Substanz betäube ich mich. So, wie kommen wir daran? Die Aufgabe des Therapeuten in der Hypnotherapie ist es also, demjenigen zu helfen, dieses Gefühl, dieses Ersterlebnis, was dort abgespeichert ist, wieder aufzusuchen. Ne? Und was hat der kleine Thomas damals zum Beispiel gebraucht? Was hätte er gebraucht, als er die schlechte Nachricht über den
Tod meines Uropas.
Uropa oder Uroma oder irgendwas, ne? Bekam. Also, der Thomas wurde einfach mit den mit dem Faktum konfrontiert, Oma ist tot oder Opa ist tot, ne?
Ja.
Und man, dann waren die Eltern, die Erwachsenen für sich gestellt und du sagst vielleicht als Kind, was? Opa ist tot, Oma ist tot, was soll ich? Das geht doch nicht und so. Na, und rennst weg aus dieser Situation. Meistens rennen die Kinder dann erstmal weg, vielleicht in den Garten raus oder gerne in ihr Kinderzimmer und sind mit ihrem Gefühl dort allein gelassen. So, jetzt suchen wir in der Hypnose dieses Erlebnis, was der kleine Thomas da ihm erfahren ist. Und ich, meine Aufgabe ist es jetzt, dem kleinen Kind, dem inneren Kind, dort zu helfen, dieses ganze Geschehen dort so umzugestalten. Also wie hätte der Opa es besser oder der Papa es dem Thomas besser sagen können oder die Mama? Was hätte da, hat der kleine Thomas damals gebraucht? Was hat er nicht bekommen? Welches Bedürfnis wurde nicht erfüllt damals, ne? Man hätte ihn erstmal in den Arm nehmen sollen und ihn das sanft, wie sage ich es meinem Kind, so nach dem Mord, das sanft, ne, mitbringen. Es ist etwas Schlimmes, ist passiert, etwas ganz Schlimmes ist passiert und ja, Oma hat uns verlassen und so, ne?
Ja.
Sie ist jetzt da und da. Und das wird jetzt in der Hypnose sozusagen ein neues Umerleben gestaltet. Also so wie ein optimaler Fall hätte passieren, laufen sollen oder dürfen oder können. Und jetzt speichert dein Unterbewusstsein neben diesem damaligen schrecklichen Erlebnis, das ist jetzt ein neues Erlebnis daneben.
Mhm.
Und das neutralisiert sich einander.
Ja.
Somit wird das Gefühl, was du bis dahin immer hattest, auch neutralisiert, ausgeglichen. Ne? Also, wenn du denn sonst, vielleicht hast du, liest eine Zeitungsannonce und siehst eine Todesannonce.
Ja.
So, die Frau hat genauso, hatte denselben Namen wie deine Oma.
Ja.
Denselben Vornamen oder wie dein Opa. Und sofort warst du getriggert vorher. Jetzt, nachdem das passiert ist, in der Hypnose ausgeglichen wurde, liest du das und denkst, ach, das ist ja der gleiche Name, wie meine Oma damals hatte. Es bleibt neutral im Inneren.
Ah, okay.
Und das nennt man dann die Heilung des inneren Kindes. Was der kleine Thomas damals nicht geschafft hat, die Eltern nicht geschafft haben, sie haben ihr Bestes gegeben, ne? Immer an all unsere Eltern, danke für euer Bestes, auch wenn es manchmal auch weh tat für uns, sie konnten es nicht besser, gehe ich heute nach wie vor fest davon aus.
Ja. Ich auch und das ist auch schön, wenn man das so weitergeben kann. Sicherlich gibt es da auch Ausnahmefälle, aber ich kann das von mir auch nicht sagen. Und wie du eben schon wirklich gesagt hast, es war nicht immer einfach, aber ich sag mal, man muss manchmal auch durch die Robben, um irgendwo hinzukommen. Ja, aber ich glaube nicht, dass, also meine Eltern haben auch das Beste gegeben, meine Urgroßeltern auch, ja, nach bestem Wissen und Gewissen. Ich meine, wir sind über 50 und das ist eine ganz andere Zeit. Heute kannst du sehr viel drüber lesen, aber ob du das richtig findest, ist auch das nächste noch. Also und es ist ja auch kein Humbug. Es ist ja, weil, kann mir das schon vorstellen, aber im Unterbewusstsein, dass viele jetzt sagen, naja, so Humbug, wie soll denn das funktionieren? Aber dieses Unterbewusstsein, das habe ich ja selbst bei meiner Hypnose damals auch erlebt. Also ich war dann vor der Geburt, also ich habe meine Geburt miterlebt. Das wär ich nie drauf gekommen, dass sowas geht. Oder dass man sich da... Aber da ist mir aber bewusst geworden, was einem so im Unterbewusstsein alles drinne bleibt und stecken bleibt.
Alles, Thomas, alles, was uns tief im Innersten bewegt hat, was uns berührt hat, emotional ergriffen gemacht hat, als Kind, als Kleinstes, bis zum Säugling, bis sogar zum pränatalen, also vorgeburtlichen Zustand, weiß man heute, bleibt gespeichert, ist abrufbar. Interessant ist aber für solche Geschichten, was du erlebt hast, dass man dann, also meistens ist es dort, dass man dort nur ein Gefühl mit herausbringt, eine Erkenntnis, das ist die Quelle des Gefühls, weil man zu dieser Zeit ja auch keine Worte hat.
Ja.
Man hat ja noch keine Worte gebildet, das kann man also nicht mit Worten abspeichern. Da ist nur ein Bündel, kann man sich so vorstellen, eine dunkle Kammer, da ist ein dunkles Gefühl drin. Ne? Und wenn ich von dieses Gefühl befreit werden kann, wenn es rausgelassen kann, indem ich heute die Trauer nachhole, die ich damals nicht geschafft habe, nicht konnte, dann nennt man auch das wieder die Heilung des inneren Kindes. Ja.
Die Heilung des inneren Kindes.
Ja, wir alle sind, also nicht wir alle, aber viele Menschen meiner Patienten, die zu mir kommen, ja, das Thema die Heilung des inneren Kindes, kommen wir irgendwie früher oder später immer wieder dahin. Mhm. Ja, ich bin bis jetzt kaum einen begegnet in meinem Leben, der sagen konnte, meine Kindheit war ein einziger Sonnenschein. Ich bin dort super wohlbehütet, unter jedem Dach ein Ach, hatte Oma immer gesagt. Mhm. Wenn man denn die Probleme ihrer oder die Quellen ihrer Probleme der Patienten dann aufsucht, dann kommt man dann plötzlich auch an solchen Geschichten und ach, das hatte ich ja völlig vergessen. Oder das hat sich völlig verdrängt.
Verdrängt, glaube ich.
Verdrängt, ja. Das war vollkommen verdrängt. Vollkommen blockiert, gar kein Zugang.
Ja.
Ja, so tatsächlich so funktioniert das. Es ist für den rationalen Verstand, der da immer glaubt, er wäre der Herr, die Herrin im Haus.
Hm.
Na, ist das schon eine kleine narzisstische Kränkung?
Ja.
sich sowas einzugestehen, aber es ist so. Es ist so.
Aber ich sag mal so, jeder ist ja seines Glückes Schmied. Jeder kann sich ja drüber belesen, kann sich da kundig machen, weil wir sind nämlich schon am Ende schon der zweiten Stunde. Wir haben eigentlich vielleicht gerade mal so die Hälfte geschafft. Haben wir aber schon so nach der ersten Stunde festgestellt. Aber ich finde das immer wichtig, dass wir hier nichts abarbeiten, sondern dass wir die Informationen rübergeben, so dass die Hörerinnen und Hörer draußen damit was anfangen können und sagen können, okay, jetzt habe ich ein Rüstzeug, jetzt kann ich irgendwo schauen, wo ich hingehen kann, jetzt habe ich eine Richtung, jetzt habe ich Informationen, mit denen ich auch was anfangen kann. Und haben uns ja dann schon entschieden, weil das Thema war ja eigentlich heute Hypnose, Sucht und denke ich mal, Ängste gehören ja auch ein Stück weit dann dazu, dass wir vielleicht irgendwann nochmal eine Sendung im nächsten Jahr machen, wo wir halt einfach wirklich nochmal jemanden aus der Sucht dazu nehmen und dann halt einfach da nochmal zu dritt schauen. Vielleicht ist dann auch wieder ein Techniker da, dass ich mich da auch so ein bisschen mehr doch noch ein bisschen mehr reindenken kann. Mhm. Ja, wärst du dabei, oder?
Ja, klingt, also es war eine schöne Erfahrung heute hier zu sein, im Radio mal.
Genau.
Ich empfehle ein ausgesprochener Fan des Radios. Auf jeden Fall gerne, schauen wir mal im neuen Jahr dann.
Genau, dieses Jahr ist durch.
Ja,
Wir hören uns ja nochmal am 14.12. Hier bei HBW, wir müssen schauen, wie dann die Regelungen sind mit Corona, mit den Fallzahlen. Am 22.12. haben wir 6 Jahre Radiodepressionen. Wahnsinn.
Herzlichen Glückwunsch.
Noch nicht.
Ist noch.
Ist noch ein bisschen hin.
26.12.
22. 22.12. Ja. Genau. Mhm. René, du wolltest noch wen grüßen zum Abschluss. Komm, raus.
Ich darf das mal tun, meine liebe Muse, die heute jetzt gerade ihren Yoga-Kurs gibt. Meine Frau, die ist Yoga-Lehrerin und ich kann mir leider nicht zuhören, aber ich grüße dich trotzdem, mein Schatz.
Genau, und sie wird es ja dann nachhören. Ich finde das bestimmt auch ganz interessant. Ich möchte noch ganz kurz auch noch 2, 3 Grüße loswerden. Einmal an die Antje und den Andreas hier aus Aschersleben, meine Sauna-Freunde. Ich grüße euch. Dann die liebe Anne-Rose, die mir jetzt da auch noch mal so ein bisschen Input gegeben hat für die Sendung. Und meinem Freund Max in Belgien und meine Freunde alle in Berlin auf der ganzen Welt. Ich will mal keinen vergessen. Hast du mich wieder nicht erwähnt. Ja, eins noch, die Kreisvolkshochschule in Bernburg bietet ab 4.12. einen Kurs gegen Stress bei Kindern an. Einfach mal informieren. Bei uns kommt es ja auch nochmal im Vorgucker oder Vorhörer und in den Veranstaltungstipps. Sehr, sehr interessant. Ganz, ganz wichtig, gerade in der Zeit. Ja, wir sind dann auch raus. René, ich möchte mich nochmal bedanken, auch für diese tolle CD, die du mir hier mitgebracht hast für dein Arrangement, für deine Zeit. Es war wirklich eine sehr, sehr schöne Sendung. Und Matze zeigt schon wieder draußen die Uhr. Ja. Wir müssen raus. Liebe Leute, schönen Abend. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.